Do more with up to 5 times more power, more versatility, and more features than any ordinary handheld trimmer when you upgrade to a DR trimmer mower from DR Power Equipment. Featuring all steel frames, an adjustable handlebar, oversized wheels, and the strongest trimmer cord on the market, a DR trimmer lets you easily mow everywhere a bladed mower can't. Visit drpower.com today and shop the sale.
Schlag in Magdeburg. Haftbefehl gegen Tatverdächtiger wurde erlassen. Dieser Artikel ist vom 22.12., also von heute Morgen um 6.12 Uhr. 5 Menschen sind 200 verletzt. Nach der tödlichen Fahrt über den Weihnachtsmarkt in Magdeburg hat ein Richter Haftbefehl gegen den festgenommenen Verdächtigen erlassen. Er muss nun in Untersuchungshaft. Nach der tödlichen Fahrt mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt ist ein Haftbefehl gegen den festgenommenen Tatverdächtigen erlassen worden. Der 50-Jährige muss wegen des Vorwurfs des 5-fachen Mordes, mehrfach versuchten Mordes und mehrfach gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen in Magdeburg mit. Der Verdächtige war am Samstagabend einem Haftrichter vorgeführt worden. Nach der Tat mit 5 Todesopfern und 200 Verletzten am Freitagabend war der Mann zunächst in Polizeigewahrsam gebracht worden. Der Verdächtige ist ein als Islamkritiker bekannter Arzt aus Bernburg, der aus Saudi-Arabien stammt. Es handelte sich um einen Einzeltäter. Nach bisherigen Erkenntnissen gäbe es keine Hinweise auf einen zweiten Täter, teilten die Ermittler mit. Der Mann soll freigehaltene Rettungsgassen genutzt haben, um mit seinem Auto über den Weihnachtsmarkt zu rasen und mit großer Geschwindigkeit Menschen umzufahren. Nach Behördenangaben wurden 4 Frauen im Alter von 45, 52, 67 und 75 Jahren sowie ein 9-jähriger Junge getötet. Was den mutmaßlichen Täter zu dem Verbrechen bewegte, ist bislang nicht geklärt. Das Motiv könnte Unzufriedenheit mit dem Umgang mit Geflüchteten aus Saudi-Arabien in Deutschland gewesen sein, sagte der leitende Oberstaatsanwalt Horst Walter Nopenz in Magdeburg. Die Ermittlungen werden weiterhin von der Polizei in Sachsen-Anhalt geführt. Die Bundesstaatsanwaltschaft prüfe noch, ob sie die Ermittlung übernehme, teilten die Sicherheitsbehörden in Magdeburg mit. Die Bundesanwaltschaft kann staatsschutzrelevante Straftaten verfolgen, wenn sie von einer sogenannten besonderen Bedeutung sind. Viele Menschen in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt gedachten am Samstagabend der Opfer und ihrer Angehörigen. Allein vor dem Dom beteiligten sich nach ersten Schätzungen der Polizei mehr als 1000 Menschen am Gedenken. Eine große Videoleinwand war aufgebaut, auf der ein Gottesdienst aus dem Dom übertragen wurde. Vielerorts in der Stadt legten trauernde Blumen ab und zündeten Kerzen für die Opfer an. Das ist ein Artikel aus der Tagesschau. Weiter geht es mit ebenso aus der Tagesschau. Welche Behörde hatte wann welche Hinweise auf den Attentäter? Diese Frage will Innenministerin Faeser nun nachgehen. Offenbar wurde Taleb A. 2-mal zu Geldstrafen verurteilt und stritt sich vor Gericht mit Flüchtlingshelfern. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg zusätzliche Ermittlungen angekündigt, um herauszufinden, welche Behörden zuvor Hinweise auf den Täter hatten. Zitat: Das Bundeskriminalamt unterstützt die Ermittlungen der Behörden in Sachsen-Anhalt. Die Ermittlungsbehörden werden alle Hintergründe aufklären. Dabei wird auch genau untersucht, welche Hinweise es in der Vergangenheit bereits gab und wie diesen nachgegangen wurde. So hatte etwa das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nach eigenen Angaben einen Hinweis zu dem mutmaßlichen Täter erhalten. Die Nachricht sei im Spätsommer letzten Jahres über die Social-Media-Kanäle eingegangen, erklärte das BAMF. Zitat: Dieser wurde wie jeder andere der zahlreichen Hinweise auch ernst genommen. Zitat Ende. Da das Bundesamt aber keine Ermittlungsbehörde ist, sei die hinweisgebende Person, wie in solchen Fällen üblich, direkt an die verantwortlichen Behörden verwiesen worden. Auch das Bundeskriminalamt hatte im November 2023 einen Hinweis aus Saudi-Arabien zu dem Mann bekommen. Der Chef des BKA, Holger Münch, sagte am Samstagabend im ZDF, es sei auch ein Verfahren eingeleitet worden. Zitat: Die Polizei in Sachsen-Anhalt hat dann auch entsprechende Ermittlungsmaßnahmen vorgenommen. Die Sache sei aber unspezifisch gewesen. Zitat: Er hat auch verschiedene Behördenkontakte gehabt, Beleidigungen, auch mal Drohungen ausgesprochen. Er war aber nicht bekannt, was Gewalthandlungen angeht, sagte Münch zu dem Verdächtigen. Wie der Spiegel berichtete, hatte Taleb A. in Tweets gedroht, Deutschland werde einen, Zitat, Preis zahlen für seinen Umgang mit saudi-arabischen Flüchtlingen. Diese Dinge müssen aber nochmal geprüft werden, um zu schauen, ob diese Sicherheitsbehörden etwas durchgegangen sei. So Münch. Zitat: Wir haben hier ein völlig untypisches Muster und wir müssen das auch in Ruhe jetzt analysieren. Nach Recherchen des ARD-Hauptstadtstudios soll der Mann bereits vor mehr als 10 Jahren auffällig geworden sein. Aus Ermittlungskreisen hieß es, dass der 2013 vom Amtsgericht Rostock wegen einer Androhung von Straftaten zu 90 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt worden sei. Bei dem späteren Asylverfahren habe die Verurteilung aber nicht zu einer Ablehnung seines Antrags geführt. In Berlin wurde laut Spiegel gegen A. wegen des Missbrauchs von Notrufen ermittelt. Als Strafe wurde er zu 20 Tagessätzen je 30 Euro verurteilt. Am Tag vor dem Anschlag soll über einen Einspruch von A dagegen verhandelt werden, bestätigte die Staatsanwaltschaft dem Spiegel. Er sei aber nicht erschienen und der Einspruch verworfen worden. Laut Spiegel ist A im November und Dezember mehrfach nach Magdeburg gefahren und hat sich dort in der Innenstadt in einem Hotel eingemietet. Er habe sich dort möglicherweise auf den Anschlag vorbereitet, berichtet das Magazin unter Berufung auf Sicherheitskreise. Außerdem hatte A in den vergangenen Jahren Konflikt mit dem Zentralrat der Ex-Muslime. Der aus Saudi-Arabien stammende Arzt habe den Zentralrat und die angeschlossene säkulare Flüchtlingshilfe, Zitat, seit Jahren terrorisiert, erklärte die Vorsitzende der Organisation, Mina Ahadi. Der Mann habe die Ausrichtung des Zentralrats und der Flüchtlingshilfe kritisiert und einzelne Aktive öffentlich diffamiert. Diese hätten sich juristisch dagegen gewehrt und im August 2023 vor Gericht erstritten, dass der saudische Arzt die Verleumdung unterlassen müsse. Als ich in der Berufsverhandlung Ende Oktober 2024 eine Niederlage für ihn abgezeichnet habe, habe er in einer Wutrede vor Gericht ausgeführt, dass er Europa vor der Islamisierung retten werde, wozu die deutschen Gerichte nicht in der Lage seien. Eine Mitarbeiterin der säkulären Flüchtlingshilfe habe zudem bereits 2023 Strafanzeige gegen den Mann eingerichtet, wegen seines Posts auf Social Media, in denen er unter anderem die deutsche Polizei als, Zitat, Treiber des Islamismus in Deutschland bezeichnet habe. Der Anschlag in Magdeburg wird auch zum Thema im Bundestag. Am 30. Dezember soll sich nach Informationen von ARD, der Innenausschuss und das Parlamentarische Kontrollgremium mit dem Fall befassen. Zitat, 2 Tage nach dem fürchterlichen Tat kommen immer mehr Details über den Täter ans Licht, die nicht ins Schema X passen, sondern noch Fragen an die Sicherheitsbehörden im Bund und Sachsen-Anhalt aufwerfen, erklärte SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese. Aus seiner Sicht sollten bei der Sondersitzung von Innenausschuss und Kontrollgremium neben Bundesinnenministerin Faeser auch die Präsidenten von Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vorgeladen werden. Die Süddeutsche Zeitung schreibt dazu. Terror in Deutschland. Wie 2016 in München zum Magdeburger Anschlag gibt es auffallende Parallelen. Taleb A. und der OEZ-Attentäter David S. haben einige Gemeinsamkeiten. Hass auf Muslime, Sympathien für die AfD und womöglich auch psychische Probleme. Die Ersten, die sich nach der Tat zu Wort melden, wollen es immer schon gewusst haben, weil ihre Ideologie nichts anderes zulässt. Ein Migrant, Islamist, Merkel ist schuld. Dann ist plötzlich alles anders, weil sich herausstellt, dass der Attentäter selbst muslimische Migranten gehasst hat, weil er geglaubt hat, dass nur noch die AfD Deutschland vor der befürchteten Umvolkung retten könne und weil er gemordet hat, um diese vermeintliche Rettung voranzutreiben. So wollten es seine wirren Gedanken. Von Magdeburg könnte hier die Rede sein, aber auch von München im Jahr 2016. Damals ermordete an einem Juliabend ein 18-jähriger Deutsch-Iraner 9 zumeist junge Menschen am und im Münchner Einkaufszentrum OIZ, ehe er von der Polizei gestellt wurde und sich selbst tötete. Die Parallelen zwischen dem Münchner David S. und dem Bernburger Taleb A. sind erschreckend. Und sie sind so auffallend, dass bereits wenige Stunden nach dem Magdeburger Anschlag in den sozialen Netzwerken darüber diskutiert wurde. Von Münchnerinnen und Münchnern, von denen jeder noch weiß, wo er oder sie an dem 22. Juli 2016 gewesen ist. Aber auch von Experten, die beide Taten und so viele ähnliche mehr in den Jahren dazwischen analysiert haben. Zitat, nach 25 Jahren in diesem Geschäft denkst du, nichts könnte dich mehr überraschen, schrieb der in London lehrende Politologe Peter R. Neumann. Zitat, aber ein 50-jähriger saudischer Ex-Muslim, der in Ostdeutschland lebt, die AfD liebt und Deutschland für seine Toleranz gegenüber Islamisten bestrafen will, das hatte ich nicht auf dem Zettel. Zitat Ende. Neumann gilt als Experte für islamistischen Terror. Im Bundestagswahlkampf vor 3 Jahren war er Mitglied im Wahlkampfteam des CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Doch zumindest einen ähnlichen Fall gab es in Deutschland bereits. Der in München geborene David S. hasste Muslime so sehr, dass er kurz vor seiner Tat seinen Geburtsnamen Ali offiziell ablegte. Er war ihm zu billig, Wie der Arzt aus Bernburg hasste der Schüler aus München auch die deutsche Politik und die Gesellschaft, weil sie nicht hart genug gegen radikale Muslime vorging. Beide sahen das Heil in der AfD und in den eigenen Mordplänen. David S. verknüpfte die beiden Ideen immer wieder. Etwa wenn er in einem Chat LKW-Anschläge ankündigte. Zitat: Unsere Gegner sind die Salafisten, Wirtschaftsflüchtlinge und Merkel. Das erhoffte Ziel, Zitat: Die AfD wird durch uns in die Höhe gepusht, die Salafisten werden in die Zielscheibe geraten. Zitat Ende. So wie A. seinem Hass auf Muslime auf Social Media offenem Ausdruck verlieh, tat S. das in rassistischen, islamfeindlichen Gruppen auf diversen Plattformen. Dort vernetzte er sich mit rechtsextremen Amok-Fans und Rassisten. In Gruppen wie dem Anti-Refugee-Club bewunderte man den norwegischen Massenmörder Andreas Breivik. Bei geheimen Schießübungen vor dem Anschlag rief es in einem Keller unter dem heimischen Wohnung, Zitat: Ihr salafistischen Bastarde, ihr habt hier in Deutschland nichts zu suchen, die AfD wird euch alle ausschalten. Zitat Ende. Zitat: Rechtsextremismus setzt menschenfeindliche Ideologie, aber keine weiße Haut oder deutsche Abstammung voraus, konstatierte am Samstag der an der Hochschule Magdeburg Stendal lehrende Extremismusforscher Matthias Quent unter Verweis auf München 2016. Quent verfasste 2017 nach dem Anschlag im Auftrag der Stadt ein Gutachten, das dem Münchner Attentäter rassistische Motive nachwies. Bis die Behörde dieser Einschätzung folgten, vergingen weitere 2 Jahre. Quent widersprach am Samstag auf der Plattform Blue Sky der Auffassung, dass der Angriffe mit dem Fahrzeug typisch für islamistische Täter seien. Zitat: Es gab schon eine ganze Reihe rechtsextremer Autoattacken, wenn auch nicht auf Weihnachtsmärkten. Im Magdeburger Fall könnte man sowohl an einen verirrten False-Flag-Versuch als auch an die, Zitat, strategische Übernahme der vermeintlichen Mittel des Feindes als ideales Medium und Polarisierungsverstärker denken. Ähnlich wie es der Münchner Attentäter in seinen Chats 2016 angedeutet hatte. Ähnlich argumentiert auf derselben Plattform am Samstag Miro Dietrich, der Geschäftsführer des gemeinnützigen Zehmanns-Instituts, das sich auf Online-Monitoring im Bereich Rechtsextremismus spezialisiert hat. Zitat: Um Vehicle-Attacks jetzt als islamistisches Phänomen zu definieren, das Rechtsextreme jetzt neu übernommen hätten, müsste man schon relativ viel ignorieren. Dietrich warnt indes vor vorschneller Einschätzung. Zitat: Terrorismus ist eine Botschaftstat, schrieb er. Für die Einordnung einer Tat sei das tatsächliche Motiv entscheidend, also die beabsichtigte Botschaft, nicht die anscheinende Ideologie des Täters. Im Fall Magdeburg sind die Hintergründe noch unklar, zumal sich eine weitere Parallele zwischen den Fällen von Magdeburg und München abzeichnet. Der Münchner Schüler David S., vor seiner Tat Patient in einer Jugendpsychiatrie, soll massive psychische Probleme gehabt haben. Und auch der Bernburger Psychiater Taleb A. soll einen psychisch instabilen Eindruck gemacht haben. Wie andere saudi-arabische Oppositionelle, die Taleb A. nach eigenen Angaben kenne, aussagen. Über den Münchner Attentäter urteilt der Forscher Matthias Quent vor 7 Jahren, Zitat: Psychische Erkrankung, Amok, Rassismus und Terrorismus schließen sich weder konzeptionell noch empirisch aus. Nach dem Anschlag von Magdeburg formuliert Quint es am Samstag so: Man habe es mit einer fragmentierten Ideologie zu tun. Bei der Täter-Verschwörungstheorien, rechtsextreme Narrative und persönliche Kränkung kombinieren. Zitat: Es sieht aus wie Salatbar-Terrorismus. Man bediene sich an allem. Das schreibt die Süddeutsche Zeitung dazu. Bei solchen Sachen ist es so, und das merkt ihr sicherlich, dass ich versuche, so ein bisschen divers zu solchen Gräueltaten alle Eindrücke zu geben, weil ich nicht glaube, dass ich das zusammenfassen kann und alle irgendwie immer noch was Individuelles mit reinmachen. Deswegen will ich mit einem Artikel aus der Zeit abschließen. Trauer und Wut. Besuche von Spitzenpolitikern und eine Gedenkfeier im Dom sollen nach dem Anschlag in Magdeburg den Trauer Raum geben. Doch es zeigt sich auch eine hässliche Seite. Als der Bischof im Magdeburger Dom den Gedenkgottesdienst für die Verstorbenen und Verletzten der Amokfahrt eröffnete, spricht er von unterschiedlichen Gefühlen. Ganz am Anfang nennt er Trauer und Wut. Es ist das prägende Emotionspaar dieses Tages. Normale, natürliche Gefühle nach so einer Katastrophe. Was Magdeburg an diesem Samstag erlebt, ist aber noch mehr. Auf der einen Seite die große Mehrheit der Stadtgesellschaft trauernd, anteilnehmend, nachdenklich. Auf der anderen Seite steht ein rechtsextremer Mob schäumend vor Hass, laut und kampfeslustig. Der Mob versucht sich nicht einmal für einen Augenblick hinter gespielter Anteilnahme zu verstecken. Der Samstag nach dem Anschlag ist so verwirrend, wie er nur sein kann. Am Freitagabend fährt ein Mann mit einem BMW einer SUV-Klasse auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt in die Menschenmenge, mehrere hundert Meter weit. Der Markt ist umzäunt, geschützt von Betonklötzen, die genauso ein Szenario verhindern sollen. Die albtraumhafte Referenz für nahezu jedes Volksfest in Deutschland ist da. Seit 8 Jahren und einem Tag der islamistische Terroranschlag vom Berliner Breitscheidplatz alt. Doch das Sicherheitskonzept in Magdeburg hat eine zentrale Schwachstelle. Die Rettungswege sind nicht blockiert. Es gibt keine mobilen Barrikaden. Der Attentäter kann einfach auf dem Gehweg fahren, die Betonklötze platzieren und beschleunigen. Er kann sogar noch eine Kurve fahren und den Markt mit dem Auto in einem anderen Fluchtweg wieder verlassen. Die Fahrt beginnt um 19.02 Uhr. Sie dauert 3 Minuten. Nochmal 2 Minuten später wird der Attentäter gefasst. 200 Menschen sind verletzt. 41 von ihnen schwer. Einige ringen noch um ihr Leben. 5 Menschen sind tot, darunter ein 9-jähriges Kind. Wer schon häufiger in Städten war, nachdem sich Tragödien abgespielt haben, der kennt diese Schockstarre des nächsten Morgens. Solche Tage beginnen ruhig, ruhiger, anscheinend nachdenklicher. Sie beginnen oft später, weil die Einwohner dieser Stadt bis oft in die Nacht hinein die Nachrichten verfolgen, sich um Freunde und Verwandte gesorgt haben. Bis hierher ist Magdeburg dem 21. Dezember nicht anders. Der Weihnachtsmarkt selbst ist jetzt ein Tatort, weitläufig von der Polizei abgeriegelt. Für die Öffentlichkeit ist er nicht zugänglich. Die Einweghandschuhe und Rettungsdecken, die zerbrochenen Biertische und Verpackungen von sterilen Kompressen sind abgeschirmt von wenigen Passanten, die noch für die letzten Weihnachtseinkäufe ins benachbarte Allee-Center gekommen sind. Sie sind auch abgeschirmt für jene, die gekommen sind, um Kerzen anzuzünden, Blumen niederzulegen und zu trauern. Die Trauer findet zunächst keinen richtigen Ort. Manche versammeln sich vor der benachbarten Kirche, andere dort, wo der Täter seine Trauerfahrt begann. Auch vor der Magdeburger Oper versammeln sich eine Menschenmenge, etwa 150 Personen. Sie halten eine Schweigeminute ab. Manchen rinnen die Tränen über die Wangen. Andere nehmen sich gegenseitig in den Armen. Nach und nach strömen die Menschen zur Treppe am Fuße des Operngebäudes und legen dort Blumen ab, drapieren ihre Grablichter. Eine derjenigen, die sich diese Mahnwache organisiert haben, ist Ronja B. Die 25-Jährige trägt eine schwarze Baseballcap, dazu eine grüne Winterjacke. Sie kenne persönlich niemanden, der auf dem Weihnachtsmarkt verletzt oder getötet wurde. Zum Glück, sagt sie. Aber sie habe gesehen, wie die Tat am Freitagabend von manchen genutzt wurde, um Feindbilder zu schaffen. Der Fokus solle aber an diesem Tag nicht auf dem Täter liegen, sondern darauf, wie es den Betroffenen geht, sagte B. Deshalb hat sie die Mahnwache am Samstagmorgen organisiert. Sie hat Klapptische besorgt und Grablichter, hat Blumen gekauft und Pappbecher. Sie und andere Freiwillige haben Kaffee gekocht und eine große Thermoskanne gefüllt. Etwa 2 Stunden zuvor treffen auf dem gesperrten Weihnachtsmarkt die Spitzenpolitiker ein. Der Bundeskanzler, die Innenministerin. Für sie sind solche Termine Pflicht. Doch sie kommen in Begleitung von Volker Wissing und Steffi Lemke. Ein letztes Zeichen der Einheit innerhalb der scheidenden Ampelregierung. Natürlich ist auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haselhoff da. CDU-Chef Friedrich Merz ist ebenfalls gekommen. Das hier soll ein Trauertag sein. Kein Wahlkampftermin. Das scheinen die Regierung, die größten Oppositionsparteien und Ronja B. ähnlich zu sehen. Doch es gibt auch Menschen, die das nicht so sehen. Auch bei der Mahnwache vor der Oper. Ein Mann sagt, es sei, Zitat, nur eine Frage der Zeit, Zitat Ende, gewesen, bis so etwas passiere. Eine Frau sagt, sie sei, Zitat, wütend, dass es keine Todesstrafe gebe, Zitat Ende. Bei dieser Mahnwache ist Wut jedoch eine Randerscheinung. Es dominiert die Trauer und Warnungen vor Hass und Spaltung. Ortswechsel, Stimmungswechsel. An der Johanneskirche gegenüber dem Weihnachtsmarkt taucht mittags, als Scholz und Co. gerade weg sind, AfD-Politiker Tino Schrupalla auf, um einen Kranz niederzulegen. Er gibt ein Interview, in dem er behauptet, der Täter habe kein Recht gehabt, in Deutschland zu sein. Er klagt den Staat an und vor allem fühlt er sich nicht verantwortlich. Was er nicht so gerne hört und was er nun ausweichend beantwortet, der mutmaßliche Täter und die AfD, sie standen sich ideologisch näher, als es der Partei lieb sein kann. Am späten Freitagabend schien manchen, nicht nur in extrem rechten Kreisen, die Sache einfach. Ein Mann rast mit einem Auto in einen Weihnachtsmarkt, alles sieht nach einem islamistischen Anschlag aus. So lehrte es die Erfahrung vergangener Attacken. Irgendwann kursiert erstmals der Name des Verdächtigen, Taleb A. Die Behörden bestätigen das. Ein 50-jähriger Psychiater aus Saudi-Arabien mit unbegrenzten Aufenthaltstitel in Deutschland. Aus Sicht der rechtsextremen Propagandamaschine ein Jackpot. Doch je mehr über den Verdächtigen bekannt wird, desto komplizierter wird das Bild. Der Mann scheint kein Islamist zu sein, sondern Islamhasser. Innenministerin Nancy Faeser nennt ihn gesichert rechtsextrem. Im Internet hat er Vergangenheit mehrfach seine Sympathie für die AfD bekundet. Postings von Parteimitgliedern geteilt, Hetzreden gegen Angela Merkel, dem Islam und Asylaktivisten. Ein Migrant, ein Rassist, ein Attentäter mit psychischer Störung, ein kompliziertes Feindbild. AfD-Mann Schrupalla will davon nichts hören. Er ist schnell wieder weg. Der Platz ist mittlerweile vorwiegend gefüllt mit jungen Rechten und Rechtsextremen. Sie tragen schwarz-weiß-rote Armbinden und Zähneklamotten. Noch bleiben sie ruhig. Das wird sich wenige Stunden später ändern, als Magdeburg sich aufspaltet. Scheint in eine andächtige und eine hässliche Version. 18 Uhr, Hasselbachplatz. Neonazi-Gruppierungen und Parteien haben zu einer Demo gegen Terror aufgerufen. Es ist eine Machtdemonstration, bei der sie die angeschlagene Stadt selbst terrorisieren. Hier sind alle Größen der Szene versammelt. Fahnen der Heimat wehen, ehemals die NPD, ebenso die JN, ihre Jugendorganisation. Die Freien Sachsen sind dabei, verschiedene Neonazi-Verbände, vor allem aber zahlreiche Vermummte aus der Hooligan-Szene. Sie schwenken Russland-Fahnen. Dann spricht Thorsten Heise, einer der führenden Köpfe der militanten Neonazi-Szene. Hier und da werden Journalisten und Reporter angegriffen. Später fliegen Flaschen. Die Menge, rund 400 dürften es gewesen sein, skandiert das Worst of der rassistischen Slogans. Darunter die verbotene Parole, Zitat, Deutschland erwache. Die Polizei, zunächst heillos unterbesetzt, hat den Aufmarsch offenbar unterschätzt. Erst nach und nach werden Hundertschaften hinzugezogen. Irgendwann löst sich die Veranstaltung auf, was dann folgt, ist fast noch würdeloser. Behelmte Polizisten müssen gewalttätige Neonazis in Richtung Hauptbahnhof treiben, als die sich immer wieder in Kleingruppen formieren und grölend durch Nebenstraßen ziehen. Selbst direkt am Ort des Anschlags brüllen und schubsen sie die Polizei. Vor einer Sportsbar raffen sie sich noch einmal zusammen, entrollen ein Banner, auf dem Remigration steht. Es wird Pyrotechnik gezündet. Mit Trauer hat das nichts zu tun. Immerhin, Magdeburg zeigt an diesem Abend, und zwar in der überwältigenden Mehrheit, ein anderes Gesicht. 19 Uhr. Der Trauergottesdienst beginnt. Zahlreiche Spitzenpolitiker sind zu Gast, unter ihnen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. In den Bankreihen sitzen Feuerwehrleute in Dienstkleidung. Längst nicht alle finden drinnen Platz. Die meisten stehen draußen. Dort wird die Andacht auf Großleinwände übertragen. Zitat: Lass uns in diesem Mitgefühl zueinander stehen, fordert der evangelische Landesbischof Friedrich Kramer während seiner Predigt. Zitat: Wir werden dem Gewalttäter nicht unseren Hass geben, sondern wir bleiben bei dem, was dem Frieden und dem Zusammenhalt dient. Zitat Ende. Das ist jedenfalls die Hoffnung am Ende dieses Tages und auch die Überzeugung der allermeisten. Das war ein Artikel aus der Zeit. Es hat wenige, nicht mal eine Stunde gedauert, bis erste rechtsextreme Akteure die Instrumentalisierung dieses Anschlags auf den Weihnachtsmarkt für sich nutzen wollten und genutzt haben. Es wurden falsche Schlüsse gezogen, es wurde gehetzt, es wurde Menschenfeindlichkeit verbreitet, es wurde das eigene rechtsextreme Narrativ unter die Leute gebracht mit der Aussage, man hat es ja geahnt. Und dann zeigt sich ein viel komplexeres Bild. Ein Bild, das den Attentäter ideologisch in ihre Nähe rückt und keiner will mehr davon reden. Aber die ersten Minuten sofort zu nutzen, um sich in einer fast besserwisserischen Art zu positionieren, das muss man schon wollen. Die Rechtsextremen und die Rechtsextremen von der AfD, die haben das gewollt. Und sie haben es wieder für sich nutzen wollen und sie haben den Fakten wieder keine Aufmerksamkeit geschenkt. Ich bin trotzdem sehr, sehr froh zu hören, wenn ich lese, dass die überwältigende Mehrheit der Leute, der stabilen Menschen in Magdeburg, das nicht haben mit sich machen lassen. Und das ist auch wahr. Das ist auch wahr. Und es ist auch wichtig, das nicht mit sich machen zu lassen. Denn was die tun, hat nichts mit Beistand mit den Opfern zu tun. Was die tun, hat nur mit der Instrumentalisierung der Ereignisse für ihre eigenen rechtsextremen, menschenfeindlichen Ideologien zu tun. Und ich denke, jeder, der die Augen und die Ohren offen hat, hat das diesmal auch wieder gesehen. Die interessieren sich nicht für die Opfer. Die interessieren sich nicht für Beistand. Die interessieren sich nicht für Zusammenhalt. Die interessieren sich für Menschenfeindlichkeit, Rechtsextremismus, Rassismus und das Spalten und Auseinandertreiben der Leute. Für Gewalt. Dafür interessieren die sich. Dieses komplexe Bild des Attentäters unterstützt halt deren Narrative nicht. Aber Fakten spielen da anscheinend schon lange keine Rolle mehr. Wichtig ist aber, bei den Fakten zu bleiben, und deswegen machen wir das hier. In den nächsten Tagen und Wochen werden weitere Informationen diesbezüglich wahrscheinlich veröffentlicht werden. Ich werde sie natürlich mit euch teilen. Und da der Täter gefasst wurde, wird es da sicherlich auch ermittlungstechnische, ne, immer wieder Aktualisierung geben, wenn die Zeit reif ist. Pistorius warnt vor Russland. Cyberattacken, Propaganda und wirtschaftlicher Druck. Verteidigungsminister Pistorius warnt vor einer hybriden Bedrohung aus Russland. Putin wisse, wie er Nadelstiche bei uns setzen muss, sagt er. Verteidigungsminister Boris Pistorius warnt vor einer hybriden Bedrohung durch mehr oder minder verdeckte russische Kriegsführung auf Geheiß von Kreml-Chef Wladimir Putin. Zitat: Putin greift Hybride an und Deutschland ist dabei besonders im Fokus. Er kennt uns gut und Putin weiß, wie er Nadelstiche bei uns setzen muss, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das Bundesverteidigungsministerium definiert hybride Kriegsführung als, Zitat, Kombination aus klassischen Militäreinsätzen, wirtschaftlichem Druck, Computerangriffen bis hin zu Propaganda in den Medien und sozialen Netzwerken. Ziel der Angriffe sei es, Zitat, nicht nur Schaden anzurichten, sondern insbesondere Gesellschaften zu destabilisieren und die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Offene, pluralistische und demokratische Gesellschaften bieten hierfür viele Angriffsflächen und sind somit leicht verwundbar. Pistorius betont, es sei wichtig, dass sich Deutschland hierfür wappne. Zitat: Wir müssen uns vorbereiten, um uns Putins Bedrohung selbstbewusst entgegenstellen zu können. Wenn wir die Bedrohung ignorieren, weil sie uns Unbehagen bereitet, wird sie nicht kleiner, sondern größer. Es gehe um Angriffe auf Infrastruktur und Energieversorger, um Aktivitäten in Nord- und Ostsee sowie Regelverstöße im Luftraum. Auch Windparkbetreiber sehen wachsende Gefahren und fordern mehr Schutz für ihre Anlagen. Um Windkraftanlagen in Nord- und Ostsee besser vor Sabotage und Spionage zu sichern, plädieren sie für eine intensive Überwachung der Seegebiete. Zitat: Polen hat gerade eine Polizeimission für die Ostsee vorgeschlagen. Ich denke, das geht in die richtige Richtung, sagt Stefan Timm, Geschäftsführer des Bundesverbands Windenergie Offshore, gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Staatlich legitimierte Einsatzkräfte müssten die Überwachung übernehmen, betonte Timm. Zitat: Das werde nicht die Offshore-Windparkbetreiber tun können. Die EU will nach Angaben aus diplomatischen Kreisen zum dritten Jahrestag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2023, Wahnsinn, 3 Jahre dann schon, ne? Ein neues Sanktionspaket gegen Russland verabschieden. Die Vorbereitungsarbeiten dazu hätten bereits begonnen, berichtet die Zeitung Welt. Unter Berufung auf einstimmige Informationen aus informierten Brüsseler Diplomatenkreisen. Es sei demnach als, Zitat, klares Signal an Moskau gedacht und werde Maßnahmen gegen spezifische Sanktionen der russischen Volkswirtschaft enthalten, die bisher noch gar nicht oder nur unzureichend erfasst worden sind, so EU-Diplomat. Das ist ein Artikel aus der Tagesschau. Das war's mit Meinungsmachen.